Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Es ist eben nicht so schwarz-weiß, wie man das gerne auf dem Papier immer hätte. Es gibt auch viel Grau, aber ich denke, im engen Kontakt und Austausch können wir dieses Grau dann auch ganz gut auflösen und dazu sinnvollen Lösungen für die Patientinnen und Patienten zu kommen.
Das kann damit sehr diagnoseweisend sein und es sind häufiger klinisch nicht zu identifizieren, viele der Erreger, weil sie unspezifisches klinisches Bild machen.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Unser Thema heute ist die Multiplex-PCR mit freundlicher Unterstützung von Roche Diagnostics Deutschland. Die PCR-Diagnostik bei infektiologischen Erkrankungen hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt. Das hing zum einen zusammen mit der Pandemie, in der die PCR ein zentraler Pfeiler des Pandemiemanagements war. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die PCR-Diagnostik nicht nur im Labor, sondern auch als Point-of-Care-Diagnostik mehr oder weniger direkt am Patientenbett eingesetzt werden kann. Ein Trend dabei sind die Multiplex-PCRs, also PCR-Untersuchungen, bei denen nicht, wie in der Covid-Pandemie, gezielt nach einem einzelnen Erreger gefahndet wird, sondern gleich nach einem ganzen Panel möglicher Erreger. Wann macht das Sinn? Wann macht es vielleicht nicht so viel Sinn? Darüber wollen wir heute im Springer Medizin Podcast mit Partnern reden. Und zwar mit zwei Gästen, die sich zum einen aus klinischer, zum anderen aus labormedizinischer bzw. aus virologischer Perspektive zu diesem Thema äußern können. Ich begrüße als erstes Privatdozent Dr. Roland Elling, Oberarzt für pädiatrische Infektiologie an der Klinik für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg. Herzlich willkommen, Roland Elling.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Und auch unser zweiter Gast kommt aus Freiburg. Es ist Professor Dr. Markus Panning vom Institut für Virologie im Department für Diagnostik des dortigen Universitätsklinikums. Er forscht unter anderem zu infektionsepidemiologischen Fragestellungen und zu ambulant erworbenen respiratorischen Virusinfektionen. Auch Ihnen herzlich willkommen, Markus Panning.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen, ich hatte es schon angedeutet, heute über die Multiplex-PCR und ihre Einsatzszenarien sowohl in der Klinik als auch zumindest ein bisschen in der ambulanten Versorgung sprechen. Bevor wir zu den klinischen Einsatzszenarien kommen, lassen Sie uns kurz ein bisschen eingrenzen, worüber wir eigentlich reden. Herr Panning, Multiplex-PCR ist ein weites Feld. Können Sie das für uns so ein bisschen kartografieren? Wovon reden wir da eigentlich?
Das kann ich gerne machen. Multiplex-PCR heißt ja in unserem Falle eigentlich, dass in einer Reaktion nach verschiedenen Pathogenen gesucht werden kann. Und wir können dabei sogenannte große von kleineren Panels unterscheiden. Das heißt, kleinere würden bis zu 5 verschiedene Erreger enthalten, während hingegen bei den großen Panels bis zu 25 Erreger nachgewiesen werden können. Dann kann man nochmal weiter differenzieren, für welche klinische Anwendung die ich überhaupt verwenden möchte. Es stehen zum Beispiel Panels für respiratorische Infektionen zur Verfügung, aber auch für gastrointestinale Infektionen. Abgerundet wird das dann durch Panels zum Beispiel bei Meningitis und Enzephalitis. Es gibt inzwischen aber auch Panels mit der spezifischen Anforderung Pneumonie oder auch Sepsis. Inhaltlich kann man auch unterscheiden, dass verschiedene Erregerklassen nachgewiesen werden können und hier typischerweise verschiedene bakterielle Erreger nachgewiesen werden oder eben auch virale Erreger. Und Sie haben eben schon gesagt, man kann diese Panels auch am Point of Care, also POCT, durchführen und davon abzugrenzen sind eben auch Panels, die laborgestützt ablaufen, weil eben hier größere Maschinen notwendig sind, die eben nur in der Regel in Laboratorien vorhanden sind.
Okay, also ein ganz schön großes Spektrum an Panels, die es da gibt. Herr Elling, Sie sind Pädiater und die Universitätspädiatrie in Freiburg hat ja wie alle Universitätspädiatrien eine große Notaufnahme. Können Sie uns vielleicht kurz einen Einblick geben, welche dieser vom Herrn Panning gerade geschilderten Panels Sie vor Ort in der pädiatrischen Notaufnahme zur Verfügung haben? Was können Ihre Ärztinnen und Ärzte da abrufen?
Ja, das Feld ist auch bei uns sehr dynamisch und hat sich auch bei uns in den letzten Jahren enorm entwickelt, sodass wir im Moment verschiedene Plattformen und für verschiedene Indikationsstellungen auch für verschiedene Untersuchungsmaterialien zur Verfügung haben. Generell nutzen wir am meisten respiratorische Panel, also zur Diagnostik von Atemwegsinfektionen.
Können Sie da mal ganz kurz 2, 3 Keime sagen, die da getestet werden in den respiratorischen Panels?
Auf den respiratorischen haben wir 2 Plattformen, die wir nutzen, die wir wir unterscheiden bei uns, also wir sind sehr luxuriös, wirklich toll ausgestattet an Diagnostik-Hardware sozusagen. Wir können während der Infektsaison, also während der Zirkulation von RSV, Influenza und SARS-CoV-2 ein schmaleres Panel nutzen, das genau diese drei Erreger abbildet, also RSV, Influenza und SARS-CoV-2. Und außerhalb dieser Saison haben wir auch ein weiteres Panel, was noch deutlich breiter ist an der Diagnostik und 12 Erreger aus dem Atemwegsspektrum. Das sind dann auch andere respiratorische Erreger und auch, also nicht nur virale, sondern auch bakterielle der oberen Atemwege beinhaltet.
Herr Panning, wie ist denn das bei diesen Multiplex-Tests? Kann ich da jedes beliebige Ausgangsmaterial verwenden oder sind die auf eine ganz bestimmte Art von Abstrich an einer ganz bestimmten Stelle geeicht? Wie ist das?
Die sind im Prinzip auf bestimmte Materialien geeicht. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Wir sind ja in einem sehr regulierten Umfeld in der Labormedizin und Infektionsdiagnostik. Das heißt, wir verwenden Teste, die ein sogenanntes CE-Label tragen. Und das beinhaltet eben, dass die Teste für eine bestimmte Fragestellung mit einem bestimmten Material zugelassen sind. Bei den Atemwegserkrankungen wären das beispielsweise obere Rachenabstriche. Das heißt, davon können Sie dann nicht einfach so abweichen. Wenn Sie das trotzdem tun, müssen Sie vorher sicherstellen, dass zum Beispiel auch mit einer anderen Probe die Leistungsfähigkeit des Testes genauso ist, wie der Hersteller das eigentlich vorgesehen hat. Das heißt, hier sind bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen, die wichtig sind, dass die erfüllt sind. Auch wenn Sie an die Indikationsstellung denken. In der Regel ist das akute Atemwegsinfektion oder eben eine akute Gastroenteritis. Das sind keine unspezifischen Suchpanels, die Sie hier verwenden. Und die sind in der Regel auch nicht dazu da, einen Erreger auszuschließen, sondern eben um einen Erreger im Rahmen einer akuten Infektion nachzuweisen.
Wir kennen ja aus der Laborwelt Qualitätssicherungsmaßnahmen, zum Beispiel die Ringversuche. Wie ist das bei diesen Multiplex-PCR-Systemen? Gibt es da was Analoges in Sachen Qualitätssicherung?
Ja, da gibt es im Prinzip auch jetzt von den großen Ringversuchsherstellern auch Panels, wo verschiedene Erreger abgedeckt sind, die man dann mit seinen jeweiligen Testsystemen untersuchen kann. Hier ist in der Tat wichtig das Qualitätsmanagement. Wir arbeiten auch unter der Richtlinie der Bundesärztekammer, der sogenannten RilliBec, und sind deshalb eben verpflichtet, auch regelmäßig an Ringversuchen teilzunehmen. Und unter diesem Deckmantel der Qualitätssicherung ist es auch wichtig, dass die Befundübermittlung entsprechend weitergeleitet werden muss. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, dass wir die Meldepflicht bei vielen Erregern bedenken. Bei der Influenza beispielsweise müssen wir eine Meldung aus dem Labor loslassen, wenn wir hier einen positiven Nachweis haben. Und das muss ebenfalls, wenn man diese Panels auch am Point of Care verwendet, sichergestellt sein.
Wir kommen zum klinischen Einsatz von Multiplex-PCRs und starten würde ich mit den Kindern. Sie nutzen in Freiburg seit vielen Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, Multiplex-Panels. Was sind denn so beim Erstkontakt in der pädiatrischen Notaufnahme die typischen klinischen Szenarien, in denen Multiplex-Panels angefordert werden? Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber ruhig nochmal gerne konkretisieren, Herr Elling.
Ja, gerne. Für die respiratorischen Infektionen blicken wir jetzt in Freiburg schon auf längeres Zeitfenster zurück sozusagen. Das haben wir kurz vor der Pandemie, also so ungefähr 2018, eingeführt und weiten das immer mehr aus. Da hatte ich ja gesagt, dass wir da in der Lage sind, Point of Care eben 9 Viren und 3 Bakterien zu testen. Also das sind die typischen Atemwegserreger und machen das. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz wichtig ist. Man muss sich, auch wenn das natürlich ein riesiges Potenzial hat, muss man sich sehr gut überlegen, wann man diesen Test einsetzt und gleichzeitig dann auch die Frage stellen, wann man den besser nicht einsetzt. Das heißt, es macht wirklich Sinn, sich konkrete Szenarien zu überlegen, wann das sinnvoll ist. Und es ist immer dann sinnvoll, wenn man von diesem Test wirklich was abhängig macht. Das heißt, wenn man sich überlegen kann, dass in Abhängigkeit des Ergebnisses, also positiv versus negativ eines Testergebnisses, wirklich dann sich auch der klinische Pathway, der Behandlungspfad eines Patienten, einer Patientin verändert. Und sonst sollte man das eher nicht machen, weil es natürlich auch eine kostenintensive Untersuchung ist. Was die respiratorischen Tests angeht, ist der in unserer Erfahrung sehr hilfreich bei jungen Säuglingen oder allgemein Säuglingen im ersten Lebensjahr mit Fieber ohne klaren Fokus. Da kann das wirklich hilfreich sein, wenn wir einen klaren Erreger finden, der mit einer hohen Penetranz ein Krankheitsbild, ein febriles Krankheitsbild auslöst, dann kann das damit sehr diagnoseweisend sein und es sind häufiger klinisch nicht zu identifizieren, viele der Erreger, weil sie unspezifisches klinisches Bild machen. Es kann auch sehr hilfreich sein, Patienten mit bekannten autoinflammatorischen Erkrankungen, also periodischen Fiebersyndromen, die jetzt wieder Fieber haben, wo vielleicht die Eltern sagen, es ist irgendwie so ein bisschen anders, als ich es kenne, und außerdem passt der Zeitpunkt auch nicht. Auch hier kann es sehr hilfreich sein, zu unterscheiden, ist es jetzt ein Erkrankungsschub oder ist es vielleicht doch eine beginnende virale Infektion. Das sind typische Situationen für respiratorische Erkrankungen, auch wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was dem es eigentlich gar nicht so schlecht geht, was aber schon eher untypisch lange Fieber, das also sage ich mal 5-6 Tage hohes Fieber, und ich verstehe immer noch nicht so genau den Fokus. Auch hier erleben wir immer wieder, dass wir dann zum Beispiel mit einem Nachweis von Adenoviren sehr viel Sicherheit gewinnen und damit auch schmerzhafte Diagnostik, vielleicht sogar längere Behandlung ersparen können, sozusagen stationär.
Okay, also Atemwege eher selektioniert, höre ich daraus. Ja. Also mal jetzt als klinisches Beispiel, das Kind mit Pseudogrypp, das am Wochenende in die Notaufnahme kommt, weil der Pädiater ambulant nicht offen hat, der würde nicht primär eine Multiplex-PCR kriegen.
Ganz vielen Dank für dieses Beispiel. Das ist sozusagen eins auf unserer Blacklist, weil wir sagen, es hat überhaupt keinen, ein Pseudogrypp ist eine klinische Diagnose und das ist mit und ohne Nachweis eines Virus bleibt es ein Pseudogrypp und wird so behandelt. Und auch eine Pneumonie in der Abgrenzung, ist es eine virale oder eine bakterielle Pneumonie, wird einem ein Abstrich aus den oberen Atemwegen wenig helfen, um das einschätzen zu können. Sodass das zwei wichtige Beispiele sind. Das dritte vielleicht wichtige, für mich nicht gute Indikation, ist ein unkomplizierter Fieberkrampf, der ja auch in der allermeisten Fälle eine virale Erkrankung ist und wo der Erreger dann letztlich nicht so die große Rolle spielt für die weitere Behandlung.
Herr Panning, wie ist das bei Erwachsenen? Sind das analoge Szenarien oder würden Sie da noch was ergänzen wollen?
Das sind im Prinzip auch analoge Szenarien, die wir bei den Erwachsenen sehen. Hier ist es in der Tat auch wichtig, dass eine klinische Konsequenz daraus entsteht und die Befunde eben rasch auch zum behandelnden Kliniker kommen. Hier ist generell erstmal wichtig, dass die Patienten überhaupt erstmal aufgenommen werden. Das wäre eine erste wichtige Konsequenz. Und dann, wenn die entsprechende Symptomatik vorliegt, kann dann auch eben saisonabhängig, entweder mit den großen oder auch eben mit kleineren Panels, dann relativ rasch getestet werden. Wobei bei den Erwachsenen das im Moment so ist, dass wir dort nur in der Notaufnahme ein sogenanntes kleines Panel vorhalten und alle anderen großen Panels hier im Labor durchgeführt werden.
Ich würde gerne noch ein spezielles Szenario ansprechen. Ein Vorteil der PCR ist ja, dass sie relativ schnelle Antworten liefern kann, wenn ich sie dann brauche. Kann das hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus oder auch in einem Pflegeheim oder in einer anderen Einrichtung über eine Isolierung entscheiden muss?
Ja, das nimmt tatsächlich zu, diese Fragestellung, muss ich den Patienten jetzt isolieren oder nicht? Die erste Antwort ist erstmal, wenn jemand klinisch symptomatisch ist, beispielsweise mit einer akuten Atemwegsinfektion, sollen die a priori isoliert werden. Da brauche ich kein Laborergebnis, um zu sagen, okay, dieser Patient gehört in ein Einzelzimmer. Wenn man nun mitten in der Saison ist, hat man möglicherweise 5 oder 10 Patienten mit einer Influenza. Und dort könnte man dann ein bisschen dazu übergehen, die zu kohortieren. Das heißt, Patienten mit dem gleichen klinischen Bild und mit dem gleichen Virusnachweis in dem Fall dann auch in Mehrbettzimmer zu bringen. Das sind häufig auch so logistische Gründe, die so ein bisschen dazu führen, dass man diese Panels auch zunehmend so ein bisschen so mit infektionshygienischen Fragestellungen verbindet, obwohl das eigentlich nicht primär der Zielbereich von diesen Panels ist. Aber ja, teilweise wird das in der Tat gemacht.
Wir haben schon so ein bisschen angesprochen, das Thema Diagnostic Stewardship. So eine relativ einfache, schnell verfügbare Diagnostik verführt dazu, dass man sehr rasch und sehr viel testet. Ich würde das nochmal so ein bisschen schärfen wollen Richtung Herrn Elling, die Frage, wie das in Freiburg genau umgesetzt ist. Sie haben es schon angedeutet, es gibt klar definierte Einsatzszenarien. Ich hatte aus Ihrer Antwort rausgenommen, dass es auch klar definierte Ausschlussszenarien gibt. Also es gibt wirklich eine sehr konkreten Katalog von Do's und Don'ts, oder sind da große individuelle Ermessensspielräume möglich?
Ganz genau so. Das haben wir auch sozusagen antizipiert, dass ein Einsatz so einer Diagnostik für gar nicht so einfach ist, dass man dann gut nachvollziehen kann, wann ich das mache und wann ich das nicht mache, sodass wir Workflows etabliert haben. Und in diesem Workflow, den wir nutzen in unserer SOP Standard Operating Procedure, ist der erste Balken, der da erscheint, hat die Testung eine unmittelbare Konsequenz? Ja, nein. Und wenn da Nein steht, dann keine POC-Diagnostik. Das mag so banal klingen, aber ich sage auch immer sozusagen im Teaching, wenn man auf einen Zettel schreiben kann, wenn positiv, dann A, wenn negativ, dann B, wenn ich, und das ist ja eine Frage, die man leicht weiß, sozusagen als Klinikerin, wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann macht es Sinn, den Test zu machen. Wenn ich aber ohnehin entscheide, dass der Patient das klinische Bild einer bakteriellen Pneumonie hat, dann ist der Virusnachweis der dann fehlt oder vielleicht da ist bei einer superinfizierten Bakterienpneumonie, weder hilfreich noch zielführend und kann sogar einen von der richtigen Diagnostik ablenken, sodass das wirklich ganz wichtig ist. Und wir haben das wirklich relativ streng kennt für das stationäre Setting vorgegeben, dass wir diese Kriterien, die ich gerade gesagt habe, also Fieber ohne lokalisierendes Zeichen im ersten Lebenshalbjahr oder ersten Lebensjahr, hohe inflammatorische Parameter, aber irgendwie gleichzeitig vielleicht doch ein virales Krankheitsbild, persistierendes Fieber über 5 Tage, ohne Fokus, natürlich dann die selteneren wirklich Fieber of Unknown Origin, also längere Fieberepisoden. Das sind so typische Indikationen.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Herr Illing, wie groß ist denn die Gefahr, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt, weil man irgendeinen Keim entdeckt, der aber gar nicht der relevante Keim ist und der relevante Keim ist gar nicht Teil des Panels?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und das erleben wir auch immer, dass man sich da wirklich, so wie jede Labordiagnostik, der Interpretation dieser Tests, und es ist eine komplexe Infektionsdiagnostik, bewusst sein muss. Da braucht es eben wirklich dann die labordiagnostische Expertise von den Kollegen aus den labordiagnostischen Instituten und dann natürlich auch eine infektiologische Perspektive, um so Tests vielleicht einordnen zu können. Also das ist ein total wichtiger Punkt, dass man da nicht sich in falscher Sicherheit oder falscher Unsicherheit wiegt dann.
Ich habe das Glück, dass ich heute 2 Experten aus derselben Klinik her hier habe. Herr Panning, inwieweit sind Sie, inwieweit ist die Labormedizin, ist die Virologie eingebunden in die konkrete Umsetzung dieser Stewardship-Algorithmen? Also sei es bei der Definierung der SOPs, sei es bei so einer Art Erfolgskontrolle, ob die auch so funktionieren, wie man sich das vorstellt.
Ja, das ist bei uns eigentlich ganz gut gelöst. Wir arbeiten hier wirklich sehr gut interdisziplinär zusammen. Ohne den einen oder ohne den anderen geht es natürlich nicht. Und von unserer Seite kann natürlich die Expertise zur Virusepidemiologie kommen, zu den Testverfahren, zu den Limitationen, zu den ganzen technischen Daten, die man da beachten muss. Wir kennen beispielsweise bei den respiratorischen Erregern den Nachweis von Rhinoviren und wissen aber auch gleichzeitig, dass die mal 2 bis 3 Wochen nach akuter Infektion immer noch nachzuweisen sind, den Nukleinsäuren, sodass man daraus eben auch keinen Rückschluss ziehen kann, dass das nun ursächlich ist für die Erkrankungsepisode, die gerade vorliegt. Das heißt, man muss das sehr kritisch in der Tat dann auch eingrenzen. Es gibt noch andere Erreger, Bukaviren beispielsweise, wo die klinische Relevanz gar nicht so in vielen Fällen geklärt ist. Und dadurch, dass wir uns regelmäßig austauschen und treffen und gemeinsam auch diese SOPs erstellen, sind wir hier, denke ich, auf einem sehr guten Weg, das von möglichst vielen Seiten dann auch abzudecken und eben auch sinnvoll einsetzen zu können.
Und Sie haben beide den Eindruck, dass die klinische Umsetzung auch funktioniert?
Ja, den Eindruck habe ich. Auch mit den Erwachsenenmedizinern ist es ähnlich. Auch hier stehen wir in engem Kontakt und tauschen uns natürlich aus. Die SOPs sind sicherlich ein sehr wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sind ja ein Universitätsklinikum. Wir haben viele immunsupprimierte Patienten und auch gerade bei den Erwachsenen ist es da mal so, dass die sich eben nicht so typisch darstellen, diese Erkrankungsbilder, die die zeigen, so dass man da möglicherweise ein bisschen großzügiger sein muss bezüglich der Indikationsstellung, diese Multiplex-Panels teilweise dann eben auch durchzuführen. Es ist eben nicht so schwarz-weiß, wie man das gerne auf dem Papier immer hätte. Es gibt auch viel Grau, aber ich denke, im engen Kontakt und Austausch können wir dieses Grau dann auch ganz gut auflösen und dazu sinnvollen Lösungen für die Patientinnen und Patienten zu kommen.
Es gibt mir die Gelegenheit gleich nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, in das Thema ambulante Infektionen reinzutauchen. Ich bleibe bei Ihnen kurz, Herr Panning, weil Sie es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert haben. Gibt es ambulante Einsatzszenarien, wo Sie sagen würden, da macht eine Multiplex-PCR Sinn? Sie selbst, ich hatte es eingangs erwähnt, forschen im Bereich ambulante Pneumonie. Das wäre natürlich ein schönes Beispiel. Gibt es da bestimmte Situationen, wo Sie sagen, okay, Multiplex-PCR kann man schon machen, obwohl nur ambulant?
Ja, das ist intensiv diskutiert worden. Ich bin auch beteiligt an den entsprechenden Leitlinien, ambulant erworbene Pneumonie beispielsweise. Und dort wird das eben nicht empfohlen bei ambulanten Patienten, weil eben auch häufig die Konsequenz ausbleibt und dann doch auf der anderen Seite hier relativ hohe Kosten für das Gesundheitswesen dann eben auch entstehen. Also hier ist es eine sehr begrenzte, schmale Indikation, die wir bei diesen großen Multiplex-PCRs sehen. Und gegenwärtig wird das in den deutschen Leitlinien, aber auch in anderen internationalen Leitlinien bei Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie eben nicht umfassend empfohlen.
Sie hatten die Immunsupprimierten angesprochen. Wenn die Immunsupprimierten erworbene Pneumonie haben, sieht die Situation unter Umständen anders aus oder ist das da auch so?
Genau, da sieht das so ein bisschen anders aus. Da muss man sicherlich ein bisschen großzügiger sein, vor allen Dingen bei Aufnahme ins Krankenhaus dann bei diesen Patienten, sodass man hier eher geneigt ist, diese Panels dann doch mal einzusetzen.
Herr Elling, nochmal kurz, ambulante Pädiatrie, Sie hatten das auch schon so ein bisschen angesprochen, irgendein Szenario, wo Sie sagen würden, da macht es Sinn?
Ja, denke ich, gibt es sicher. Das Hauptargument muss man sich bewusst sein, dass es natürlich erstmal eine Kostenfrage ist, wann das Sinn macht und wann das nicht Sinn macht. Ein konkretes Beispiel, das man sich zeichnen könnte, das wir auch immer wieder erleben, sind zum Beispiel Reiserückkehrer, also Kinder, die aus tropischen Ländern zurückkommen und eigentlich gar nicht so schrecklich krank sind, aber halt trotzdem Fieber haben und vor 10 Tagen aus den Tropen zurückgekehrt sind. Da ist es natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, wenn man dann sagen kann, dass es einfach Influenza ist, passend zum klinischen Bild. Das ist zum Beispiel ein Setting, wo man sich das sehr gut vorstellen kann. Wobei ich aber nicht sagen will, dass man nicht trotzdem natürlich auch wieder den Pitfall, man muss natürlich trotzdem die Malaria und so ausschließen, das ist ganz klar. Also auch da darf man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Aber das, wenn das dann am Ende rauskommt, ist das natürlich was, was vielleicht auch einen stationären Krankenhausaufenthalt verhindern kann.
Wir kommen zu unserer Schlussrunde. Ich hätte gern bei so einem klinischen Thema auch eine klinische Abschlussrunde mit Ihnen beiden gemacht. Ich fange mit Ihnen, Herr Elling, an. Was sind Ihre zwei wichtigsten Empfehlungen an Ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die in der Akutmedizin im Krankenhaus Multiplex-PCR-Panels zur Verfügung haben?
Ich glaube, es ist ein enormes Potenzial. Ich glaube, dieses Mantra, was wir jetzt mehrfach von verschiedenen Seiten beleuchtet haben, sozusagen, wenn negativ, dann A, wenn positiv, dann B, dass man sich wirklich den sprichwörtlichen Zettel nimmt und sich überlegt, was passiert mit dem Testergebnis. Das wäre für mich eine Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist, wie alle anderen Diagnostikmaßnahmen, die wir machen, dass wir die alle im Gesamtbild des klinischen Patienten Settings sozusagen bewerten müssen und wir können uns nicht auf ein Prokalzitonin für die Sepsis-Diagnostik verlassen und genauso können wir uns nicht auf ein POCT-Ergebnis für die Diagnose verlassen. Trotzdem sind es unglaublich wertvolle Untersuchungen, die sicher in der Zukunft mehr kommen werden.
Herr Panning, Ihre zwei Empfehlungen aus virologisch-labormedizinischer Perspektive an eine Einrichtung, die auf Sie zukommt und sagt, wir wollen Multiplex-PCR am Point of Care machen, so wie ihr das in Freiburg macht, worauf muss ich achten?
Ja, meine Empfehlung wäre, dass schnell und breit nicht unbedingt immer besser ist. Man muss tatsächlich die klinische Konsequenz beachten und da eben auch, wie schon erwähnt, diese Leitlinien im Kopf haben, die das empfehlen. Und auf der anderen Seite natürlich den engen Kontakt auch zu den Labormedizinerinnen und Medizinern aufrechterhalten, um eben hier nach den besten Möglichkeiten für die jeweilige Situation zu kommen.
Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Multiplex-PCR-Diagnostik. Der Dank geht an meine beiden Experten, Privatdozent Dr. Roland Elling und Professor Dr. Markus Panning, beide vom Universitätsklinikum Freiburg. Und der Dank geht an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an unserem Gespräch und am Thema Multiplex-PCR. Bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.